Ja, hallo und guten Morgen. Danke, dass ich hier heute Morgen bei euch das Wort Gottes verkünden und auslegen darf. Das ist mir eine große Ehre. Vielen Dank dafür. Das Thema Sündenvergebung, Rettung, Heilung und Heiligung. Eigentlich so wie in diesem Lied: Kommt zu Jesus, tanz für Jesus, sing für Jesus, leb für Jesus, beschrieben. Die DNA oder der natürliche Lebenslauf eines Christen mit Gott, mit Jesus. Das ist ein Prozess, den wir vermutlich alle mehr oder weniger kennen oder mindestens schon mal davon gehört haben, aber auch ein Prozess, der uns gerne auch schon mal aus der Erinnerung verloren geht. Und deswegen möchte ich heute gerne daran erinnern. Anfangen möchte ich aber dabei mit einem ganz kurzen Witz. Ein Witz, wo so manchem Christen schon mal das Lachen im Halse stecken bleibt. Aber genau deswegen ist es ein guter Witz. Ein Mensch findet zu Jesus und erlebt Sündenvergebung. Er gibt sein Leben Jesus. Übrigens gibt es heute davon eine ganze Menge Leute, vor allem junger Menschen, die Jesus anspricht, ohne dass Jesus dafür Menschen gebraucht. Ich lerne sie ständig auf der Straße bei meinen Evangelisationseinsätzen kennen. Jedenfalls, dieser Mensch wird eines Tages von Jesus darauf aufmerksam gemacht, dass er die Gemeinschaft der Christen braucht. Also beschließt er, eine Gemeinde zu suchen. Und er sucht lange, sehr lange. Eines Tages findet er die perfekte Gemeinde. Im Lobpreis sitzt immer jeder Ton. Die Stimmen sind einfach nur gut. Die Musik nicht zu langweilig, sehr modern. Die Predigt niemals mehr als 20 Minuten. Insofern werde ich heute wahrscheinlich kein guter Prediger sein. Ich werde ein bisschen länger brauchen, glaube ich. Aber es macht Spaß, diesem Prediger zuzuhören. Er wirkt so nah an den Menschen dran und er ist so fest in der Bibel. Er kann jede Frage beantworten. Die Gemeindeglieder haben noch nie gestritten. Und jeder ist des anderen Meinung. Sie bestätigen sich auch immer gegenseitig und vor allem die Lehre des Pastors. Es ist wirklich ein Traum für den neugeborenen Christen. Nun denkt er sich aber, bevor ich eintrete, frage ich mal lieber nochmal den Herrn Jesus. Er ist also am Abend im Gebet und fragt den Herrn Jesus: Herr, es ist alles so perfekt dort. Soll ich in diese Gemeinde eintreten? Und der Herr antwortete ihm: Du kannst es gerne versuchen. Sag mir Bescheid, wenn es dir gelungen ist. Mir ist es noch nicht gelungen. Ich weiß, dass diesen Witz viele Christen anders kennen und es verstehen auch viele nicht, weil er einfach hart ist. Und weil wir, wie zitierte Steffen Jesus letzte Woche so schön aus Chosen, gewöhn dich an anders. Jesus ist nicht bei den Perfekten. Jesus ist nicht bei denen, die ihn nicht brauchen. Alles gut. Gewöhn dich an anders. Jesus ist einfach anders und er wird niemals Mainstream werden. Niemals. Und dass das so ist, können wir auch ohne Witz nachlesen in Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ist das nicht dasselbe, was wir gerade in diesem Witz gehört haben? Jesus ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Nicht für die, die Jesus sowieso nicht brauchen. Die ganz Starken, die bringen alles immer ohne ihn auf die Kette. Für die ist er nicht da. Ja? Er ist für die da, die wissen, dass sie Jesus brauchen. Nicht für die Selbstgerechten. Oder wie wir es in der Schrift immer wieder lesen können, die Pharisäer. Für den Anfang unseres Glaubens, also für die erstmalige oder wie manche auch denken, einmalige Sündenvergebung an uns Menschen, können wir das auch alle unterschreiben, oder? Aber wie sieht es mit mir und mit dir ganz persönlich aus, wenn du schon 30 Jahre oder mehr im Glauben stehst und beinahe jeden Bibeltext auswendig kennst? Oder nicht nur auswendig kennst, sondern sogar verstanden hast, was Gott damit allen Menschen sagen möchte. Nicht nur dir. Wie steht es darum? Wisst ihr, genau deswegen bin ich auch in dieser Gemeinde hängen geblieben. Weil ich gemerkt habe, hier ist alles nur nicht perfekt. Weil ich irgendwie gespürt habe, dass Gott hier wirken kann und möchte und dass er es vorhat, dass er hier etwas vorhat. Und weil ich von der Liebe in vielen Menschenherzen hier gespürt habe. Denn das ist das Einzige, was Gott braucht, um wirken zu können. Schwache, irdene Gefäße als Menschen, die Gott lieben und die Liebe des Herrn in sich tragen, aber nicht, um sie für sich selbst festzuhalten, sondern an andere weiterzugeben. Und das sind eben nicht nur die Atheisten, sondern vor allem auch unsere Geschwister. Für die Rettung durch unseren Herrn gilt doch genau das Gleiche, oder? Wenn wir zu ihm gekommen sind, dann bekommen wir unsere Sünden vergeben. Jesus hat aber auch ganz vielen Menschen die Sünden vergeben, die ihn noch nicht als ihren Retter angenommen haben. Die Evangelien zeigen oft Jesus als jemanden, der die Autorität zur Sündenvergebung beansprucht, bevor eine explizite Aufforderung zur Rettung durch Hingabe in unserem modernen Sinne erfolgt. Die Vergebung Jesu ist dabei oft ein Zeichen seiner göttlichen Macht und ein Vorbote der umfassenden Rettung, die er anbietet. Die Umkehr und die damit verbundene Rettung Christi ist die notwendige menschliche Antwort auf die Vergebung und das damit verbundene Angebot zur Aufnahme in das Reich Gottes. Jesus hat immer aufgefordert, geh hin und sündige nicht mehr. Die nächste Folie, genau. Geh hin und sündige nicht mehr, wie die Ehebrecherin in Johannes 8, 10 bis 11. Er schützt die Frau vor der Steinigung und er vergibt ihr. Doch die Vergebung ist untrennbar mit der Aufforderung verbunden, ihr sündiges Verhalten zu ändern. Die Gnade Jesu ist nicht billig. Sie fordert eine Reaktion der Umkehr, die zur Rettung in Christus führt, also zum ewigen Leben. Sündige von jetzt an nicht mehr. Bei der Sünderin im Haus des Pharisäers in Lukas 7, 48 bis 50 zeigt diese ihre Liebe und Reue durch ihre Taten. Sie weint und salbt Jesus die Füße. Jesus erkennt das als Ausdruck ihres Glaubens und er vergibt ihr zuerst ihre Sünden. Erst danach sagt er, dein Glaube hat dich gerettet. In Vers 50. Gehe hin in Frieden. Die Taten sind also ein Ausdruck der Umkehr, die der Vergebung und dann der Errettung vorausgeht. Vergebung und Rettung. Eng miteinander verbunden und doch zwei kleine Schritte, die sich überschneiden können, Als letztes Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen. Obwohl hier nicht explizit Sünden vergeben steht, deckt Jesus ihre Sünden auf und bietet ihr dann lebendiges Wasser an, was eine Form der Rettung ist. Er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die nächste Folie. Jesus antwortete und sprach zu ihr, das ist zwar im Wort ein bisschen davor, aber wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm in eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Wasser quillt. Also er bietet ihm die Ewigkeit an, ja, das ewige Leben. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Wenig später spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Jesus konfrontiert die Frau mit ihrer Lebenssituation und mit ihren Sünden, aber nicht in verurteilender Weise, sondern um sie zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Jesus bietet ihr lebendiges Wasser an, das ewiges Leben schenkt. Sie erkennt ihn in Wahrheit und im Geist und die Reaktion der Frau ist erstaunlich. Sie läuft in die Stadt und erzählt von Jesus. Wir nennen das, gibt Zeugnis. Ja? Die Offenbarung der Sünde und die damit verbundene Vergebung Jesu sowie das Angebot Jesu zur Rettung führt unmittelbar zur Umkehr und zur Rettung durch Jesus. Wann haben wir das bei einem unserer Nächsten das letzte Mal so erlebt, wenn er uns begegnet ist? Nach der Sündenvergebung, also der Tilgung unserer Schuld, folgt also die Rettung und die Rechtfertigung in Christus, zum Beispiel nach Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Eieieiei. Damit niemand sich rühmt. Da wird's schon schwierig, die Einheit zu behalten, ja? Wo wir uns doch so gerne unserer Werke immer alle rühmen. Also ich kann mich da nicht ausschließen, ja? Wir neigen dazu, zu zeigen, was wir alles richtig machen und was unser Nächster alles noch falsch macht. Hinzu kommt, dass das keineswegs heißt, dass wir dann, wenn wir errettet sind, nicht mehr sündigen würden oder vielleicht noch nicht mal mehr sündigen könnten. Also das ist so miteinander verbunden, dieser Prozess, dass das natürlich noch ineinander reicht. Ja? Und wir sind noch nicht bei der Heilung oder bei der Heiligung. Es gibt emotional so viele Gründe, psychisch so viele Gründe, warum wir noch in Sünde gebunden sein können, auch nach unserer Errettung, auch nach unserer Bekehrung, sogar nach unserer Taufe. Das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass Jesus nicht jeden per Fingerschnipp heilt und sagt: Hey, du bist ab jetzt kein Sünder mehr. Natürlich sind wir frei von der Sünde. Wir sind dazu berufen und wir werden nicht verloren gehen. Aber es ist nicht per Knopfdruck alles gut und alles richtig in unserem Leben, normalerweise. Das kann vorkommen, aber normalerweise nicht. Jetzt kommt der Teil, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, was Steffen am letzten Sonntag zuerst hier im Gottesdienst gefragt hat. Wer weiß es noch? Keiner, nicht so schlimm. Hast du Feinde? Habt ihr Feinde, hat er gefragt. Und ich habe mich vielleicht ein bisschen blamiert und mich geoutet und habe fast ein bisschen triumphiert gesagt, ja, ich jede Menge. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Genau. Nun, ich nehme das manchmal, insbesondere wenn ich im Gemeindekontext diese Frage gestellt bekomme, als eine Art Bestätigung, dass ich noch mit Jesus auf dem rechten Weg bin, mit dem Herrn. Denn er hat gesagt, dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollen und dass es uns im Endeffekt, ganz kurz und knapp gesagt, nicht anders gehen wird wie Jesus selbst. Er hat uns das nicht verschwiegen. Das ist heute zwar nicht wirklich unser Thema, aber wenn wir das von Jesus aus betrachten, wird dieser Weg steinig und schwer. Aber er wird beim Vater im Himmel in der Ewigkeit enden. Der Preis ist nicht klein, aber der Gewinn ist unendlich viel höher. Das ist richtig schwer zu verstehen und erst recht noch viel schwerer zu leben. Aber es ist die Wahrheit und es unterstreicht unsere aller Abhängigkeit von Gott, wie wir sie auch in vielen Bibelworten wiederfinden. 2. Korinther 12, Vers 10. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Natürlich nicht aus mir selbst heraus, sondern durch Christi und um Christi willen. Nicht ich, sondern Christus gibt mir diese Stärke und diese Kraft und das Durchhaltevermögen und das Ertragen können. Denkt auch an den Weinstock, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir nichts tun. Wir wachen morgens noch nicht mal mehr auf und fangen an zu atmen, wenn er es nicht will. Ja? Wir sind ohne ihn nichts. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist nicht zu den Atheisten gesprochen. Das ist zu Brüdern in eine Gemeinde gesprochen. Es wird sogar vor einer Zeit gewarnt, in der die Menschen Prediger suchen werden, die ihnen das sagen, was sie hören wollen, anstatt die reine Wahrheit des Evangeliums zu verkünden. Wisst ihr, das ist der Moment, wenn ihr es wollt, mich jetzt noch hier von der Kanzel zu holen und zu sagen, dass ich aufhören soll. Ich bin nicht dieser Art Prediger, der predigt, dass einem die Ohren kitzeln. Denn ich bin gezwungen, in Christus das Evangelium der Wahrheit zu verkünden. Versteht mich also nicht falsch. Das ist einfach die Wahrheit, das gehört zur Wahrheit dazu, auch uns Geschwister immer wieder daran zu erinnern, dass wir alle gleich sind vor dem Herrn. Niemand ist besser oder schlechter, egal wo wir stehen. Egal, was wir für Lasten oder für Sünden oder für falsche oder richtige Gedanken mit uns rumtragen. Keiner von uns steht vor dem Herrn besser da als der andere. Vielleicht kannst du den Text, da steht er ja schon, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Dazu neigen wir alle, sonst hätte es der Herr Jesus nicht als Warnung uns mitgegeben. Und wir sollten uns alle davor hüten, in diese Falle des Teufels zu tappen. Ich selber habe gerade schon gesagt, dass ich mich davon nicht ausschließen kann. Und ich bin mit jedem bereit, um die Wahrheit zu ringen oder auch um eine andere Meinung, weil ich mich selbst nicht für fertig oder gesund oder so rein halte, wie es Jesus eigentlich gebührte. Aber ich nehme jeden Tag die Gnade Gottes für mich in Anspruch. Und wir brauchen diese Demut als echte Nachfolger Jesu. Und wenn nur das heute hier bei dem einen oder anderen ankommt, dann war der Herr mit der Aussaat seines Wortes heute schon erfolgreich. Lasst uns also um Wahrheit ringen und um Rechtfertigung ringen und nicht einander gegenüberstehen und mit dem Finger auf den jeweils anderen zeigen, in der Gewissheit, dass ich schon richtig liege. Das ist Sünde. Aber der Herr Jesus kann ja noch so viel mehr als nur das erreichen. Nach der Sündenvergebung und der Rettung kommt nämlich noch ein Prozess der Wiederherstellung, was man gewöhnlich als Heilung und Heiligung bezeichnet. Schauen wir uns mal die Heilung im umfassenden Sinne an. Da gibt es zuerst mal die geistliche Heilung. Das ist die Wiederherstellung zu Gott, die durch die Sünde zerbrochen war. Wir werden von der Macht der Sünde befreit und erhalten einen neuen Geist. Na, Moment mal, jetzt habe ich ja eben gesagt, dass es noch passiert, dass wir trotzdem weiter sündigen. Ja? Da steht, wir werden frei und erhalten einen neuen Geist. Und im Wort steht, wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung in ihm. Das ist auch alles die Wahrheit. Aber es gibt auch einen Menschen, wir sind das Ebenbild Gottes. Ja? Gott ist Dreieinigkeit und wir sind das auch. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir sind Körper, Psyche und Geist. Ja? Wir sind auch Dreieinigkeit, genau genommen. Und die emotionale und die psychische Heilung, die erfolgt nicht immer gleich mit dem Tag der Sündenvergebung oder der Errettung. Sünden und ihre Folgen sind oft mit emotionalen Wunden, mit Schuldgefühlen, mit Scham oder sogar mit Traumata verbunden. Die Vergebung Gottes und die Gegenwart des Heiligen Geistes können einen tiefen Heiligungsprozess in unserer Seele bewirken. Aber oft ist das auch mit Rückschlägen verbunden. Und auch nach unserer Rettung kann die Beziehung zu Gott immer wieder angekratzt werden. Ich glaube, einem wirklich im Leben stehenden Christen oder vielleicht einen, der schon länger in Christus ist, dem braucht man auch nichts anderes zu erzählen. Nur vor den Geschwistern und vor der Gemeinde versuchen wir das immer so darzustellen, als ob wir seit unserer Taufe spätestens doch keine Sünder mehr sind. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Warum fällt es uns so schwer, zu Gott zu kommen und Buße zu tun, wenn wir als errettete Menschen merken, dass wir uns durch Sünde immer wieder von Gott trennen lassen? Na, weil wir eben auf psychischer Ebene erst durch die auch regelmäßige Buße immer wieder von der Sünde befreit werden und einen beständig neuen Geist in uns bekommen können. Das heißt nicht, dass wir jedes Mal sagen müssen, ach Herr, vergib uns doch bitte. Er hat uns vor 2000 Jahren mit seiner Tat am Kreuz, hat er uns vergeben, ein für alle Mal, das stimmt. Aber in dem Moment, wo wir zu ihm gehen und Buße tun, wird das aktiv. Erst da wird das in uns aktiv, weil es steht geschrieben, er ist denen treu und gerecht, die was tun? Ihre Sünden bekennen, genau, Buße tun. Und dann erst wird das auch bei uns jedes Mal wieder aktiviert. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das von mir, wenn ich irgendwie mal was gemacht habe, was Gott nicht gefällt, dann neige ich auch dazu, diese Versammlung nicht mehr zu besuchen, oder ich neige dazu, nicht mehr zum Gebet zu gehen oder so. Also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber das ist so gerade am Anfang, nachdem ich mich bekehrt habe, war das häufig so, dass ich dann, und ich kenne das auch von vielen Leuten, die sich bekehrt haben oder in meiner Gegenwart zum Glauben gekommen sind. Die kommen dann nicht mehr zum Hauskreis, wenn sie auf einmal mal rückfällig geworden sind. Ja, das ist tödlich. Es reicht einfach, es Gott zu bekennen und den Geschwistern zu bekennen, und dann ist mir wieder vergeben. Aber selbst wir langjährigen Christen, wir vermeiden das, ja, nachdem wir unsere Kinder angeschrien haben oder unsere Frau angeschrien haben oder was auch immer gemacht haben, ja, gelogen haben oder nicht in Frieden mit meinem Partner bin oder was auch immer. Oder wenn wir uns in einer Gemeinde gefetzt haben, was ja durchaus auch mal vorkommen soll. Also, nach der emotionalen und psychischen Heilung erfolgt auch oft oder gleichzeitig damit die physische Heilung. Nach 1. Petrus 2, Vers 24 steht geschrieben: Er selbst hat unsere Sünden an seinem Leib auf das Holz getragen, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Und ich sage hier explizit, das ist auch ein Zitat und Bezug auf Jesaja 53, Vers 4 bis 5, wo eben wirklich von der Krankenheilung gesprochen wird, wo es heißt, dass unsere Schmerzen und unsere Krankheit hat der Herr Jesus auf sich genommen. Natürlich sehr wichtig, hier darf man nicht den Rückschluss ziehen, wer krank ist, der hat noch Sünde auf sich geladen. Bitte tut diesen Irrtum nicht. Das ist auch eine Verführung des Feindes, wenn er uns einredet, oh, da ist aber jemand krank, was muss der gesündigt haben? Auch das höre ich leider immer wieder in Gemeinden unter wirklich langjährigen Christen, unter Geschwistern, die langjährig im Glauben sind. Das ist wirklich nicht die Wahrheit. Ja? Oder es muss nicht die Wahrheit sein. Es kann immer alles sein, ja, aber wir können nicht pauschal davon ausgehen, dass Krankheit immer die Folge von Sünde ist. So, 1. Petrus habe ich schon gelesen. Dann kommen wir zur Heiligung. Was ist jetzt Heiligung in diesem Zusammenhang? Die Heiligung ist der immer fortlaufende Prozess, indem wir durch die Kraft des Heiligen Geistes immer mehr unserem Herrn Jesus Christus und seinem Bild gleichgeschaltet werden, immer ähnlicher werden. Die Heiligung ist quasi die praktische Auswirkung der Rettung in unserem Leben. Sie beginnt mit der Bekehrung und dauert unser ganzes Leben an. Deswegen auch die Aussage vorhin: Niemand ist vor Jesus besser oder schlechter als irgendjemand anders. Wir sind alle in dem Lauf, wie Paulus sagt. Wir sind alle in dieser Kampflaufbahn. Ja? Und der eine ist vielleicht ein bisschen weiter vorne, der andere vielleicht ein bisschen weiter hinten. Aber das ist ja etwas ganz Natürliches. Der Heilige Geist wirkt in uns, um uns zu verändern. Und die Heiligung geschieht nur und ausschließlich aus seiner Hingabe und seines Einzugs in uns und nicht aus unserer eigenen Kraft. Aber es erfordert auch unsere Hingabe. Es fordert unsere Entscheidung zu sagen: Hey, so wie du dich für mich hingegeben hast, gebe ich mein ganzes Leben auch an dich hin. Und erst dann kann der vollständige Prozess der Heiligung aktiviert werden. Wir sind aufgerufen, uns der Sünde zu widersetzen und dem Teufel zu widerstehen und dem Frieden und der Gerechtigkeit nachzujagen. Ja? Also das ist nicht was ich selbst tue, sondern es ist ein Ausstrecken danach. Ich halte mich Gott hin und strecke mich danach aus und sage: Herr, verändere mich. Ja? Und dann müssen manche Menschen schon fast aufpassen, was sie da beten, weil es passiert, dass der Herr einen verändert. Ja? Aber wenn ich das vom Herzen her tue, dann wird es geschehen. Das ist ein Versprechen Gottes an uns. Weil nur die Heiligung ist die Fähigkeit, überhaupt in dem Himmel anzukommen. Ja? Es gibt ja so viele Leute, die sagen, ich habe mich bekehrt, habe mich auch mal taufen lassen. Ich bin im Himmel, alles klar, tschüss. Daran glaube ich nicht. Genau, eine Folie weiter mal bitte. In 1. Thessalonicher steht, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Und in Hebräer 12, Vers 14, das, was ich gerade schon gesagt habe, jagt nach dem Frieden mit allen. Jagt nach dem Frieden. Nicht jagt auf die anderen zu und haut ihm eine, sondern jagt nach dem Frieden mit jedermann. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich habe gesagt, ich bin zur Wahrheit verpflichtet, ihr Lieben. Ohne diesen Heiligungsprozess wird niemand den Herrn sehen. Niemand. Okay, das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen, weil es gibt viele Menschen, die sind sich sehr sicher. Ich bin mir gar nicht so oft so sicher, ob ich ankomme. Obwohl ich von manch anderen so gesehen werde, als wenn ich schon irgendwie so ein Heiliger wäre, irgendwie so dem Papst gleich oder so. Nee. Absolut nicht, ihr Lieben. Zusammenfassend. Die Sündenvergebung und die Rettung in Christus sind die Grundlage und der Startpunkt eines neuen Lebens. Ohne sie gäbe es keine Möglichkeit zur dauerhaften und umfassenden Heilung und auch nicht zur Heiligung. Die Heilung ist die Wiederherstellung dessen, was durch die Sünde beschädigt wurde. Achtung, nicht den Umkehrschluss ziehen, dass Krankheit gleich Sünde bedeutet. Beispiele sind da Hiob oder der Blindgeborene. Ja? Im Zusammenhang mit dem Blindgeborenen wurde Jesus gefragt, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus sagt, hey, ich hätte fast gesagt, du Schwätzer, er ist blind geboren, damit ich mich an ihm verherrlichen kann, damit ich ihn heilen kann. Okay? Also der Umkehrschluss ist nicht zu ziehen, bitte. Und dann haben wir noch die Heiligung besprochen und die Heiligung ist dann eben der anhaltende Prozess in Christus, die Entwicklung und das Wachstum in der neuen Identität. Also in dem Moment, wo ich eine neue Identität habe, ich habe einen Lebenslauf wieder schreiben müssen von einem halben Jahr, weil ich an einer anderen Arbeitsstelle angefangen habe zu arbeiten. Und da steht drin, Identität in Christus seit 2003 in meinem Lebenslauf. Seitdem habe ich die Identität in Christus. Aber ich bin deswegen kein Heiliger. Okay? Nicht mehr oder weniger als ihr. Natürlich bin ich heilig gesprochen durch Jesus, aber nicht in diesem Sinne, dass ich seit diesem Zeitpunkt perfekt wäre. Ach du meine Güte, wäre das schön, wenn das so der Fall gewesen wäre. Dann hätte ich auch als gläubiger Christ mir noch viele unangenehme Situationen und Stationen ersparen können. Aber leider war es auch bei mir nicht so. Genau, durch den Heiligen Geist und durch die Heiligung wachsen nämlich Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit bzw. Selbstbeherrschung. Das ist nämlich die Frucht nach Galater 5, die wächst, wenn der Heilige Geist sich in uns wirklich richtig breit machen kann. So richtig wirken kann in uns. Dazu müssen wir nichts weiter tun, als das Alte rauszuschmeißen und dem Feind widerstehen und dem Geist Gottes immer mehr Raum zu geben. Jetzt habe ich noch eine Frage, ganz am Ende. eigentlich bin ich durch. Ich habe ganz am Ende eine Frage. Was denkt ihr, wenn ihr an weltliche Systeme denkt? Mit welchem weltlichen System oder welcher weltlichen Einrichtung ist so eine Gemeinde am ehesten vergleichbar? Du hast davon schon gehört, du bist ausgeschlossen. Du weißt schon, worauf ich heute hinaus wollte. Du hast es mir nämlich vor ein paar Wochen schon gesagt. Ich möchte mal von der Gemeinde wissen, ob sie drauf kommt. Was denkt ihr? Habt ihr eine Idee? Familie, ja, wird häufig gesagt. Aber ich meine was anderes. Ich sag's euch. Es ist vergleichbar mit einem Krankenhaus, in dem Jesus als der Chefarzt zu Hause ist. Und es ist irgendwie so eine Art ganz besonderes Krankenhaus, ja? Frei nach dem Motto von Chosen und Steffens letztem Zitat, gewöhn dich an anders. Das ist ein Krankenhaus, wo wir auch gegenseitig einander helfen und heilen dürfen und dazu berufen sind. Wo wir nicht dazu da sind, dem anderen zu zeigen, was er falsch macht, sondern im besten Sinne dazu da sind, den anderen zu helfen in seiner Heiligung. Ja? Gott möchte uns dazu gebrauchen. Das einfachste und einzige Beispiel, was ich hier heute geben möchte, ist Galater 6, Vers 2. Tragt einer des anderen Last und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja? Ich kann über dieses Krankenhaus, in dem wir uns alle befinden, ja? Wenn wir in einer guten Gemeinde sind, dann befinden wir uns in diesem Krankenhaus, wo wir Fehler machen dürfen und wo wir uns diese Fehler nicht verstecken brauchen, sondern im besten Falle uns einander helfen im Umgang mit diesen Fehlern und mit den Dingen, die uns passieren. Und wenn das so geschieht und wir in so einer Gemeinde sind, ich kann euch noch Predigten oder Seminare, das kann man noch füllen mit ganz, ganz vielen Dingen, wo das sich zeigt und wie das Leben funktioniert in einer Krankenhausgemeinde. Das will ich, wenn ihr dazu Lust habt, gerne auch mal machen. Wichtig ist, dass wir alle versuchen, dieses Prinzip Jesus zu verstehen. Wir bekommen ganz viel Verantwortung in diesem System, in dem wir sind. Wir bekommen aber auch Aufgaben, wir bekommen ganz viel Wertschätzung. Und er will uns gebrauchen und er hat eine klare Aufforderung, uns nach vollständiger Heilung und Heiligung auszustrecken. Und das alle miteinander zusammen, nicht nur jeder für sich genommen. Genau, das ist das, was wir brauchen. Und am besten nicht so sehr für unseren Nächsten, sondern für mich zuallererst und dann den anderen, wenn er mit einem Problem kommt, zu dienen. Amen. Ich habe noch vor dem nächsten Lobpreisblock eine kurze Ansage. Wir werden einen Anbetungsteil jetzt haben im Lobpreis. Und ich möchte euch gerne herzlich dazu einladen, als Antwort natürlich auf die Predigt, diese Lieder in einer bewussten Haltung mitzusingen. Aber auch, wenn ihr heute etwas, da darfst du nochmal die letzte Folie mit anmachen, auch wenn ihr heute etwas für euch verstanden habt, was Jesus von euch erwartet, dann dürft ihr gerne während des Lobpreisblocks aufstehen, mit dem Blick aufs Kreuz gerichtet und das Gott hingeben und tun, was ihr für euch erkannt habt. Ist es Vergebung, jemand anderem vergeben oder sich vergeben zu lassen vom Herrn für das, was euch von ihm trennt oder von der Heiligung abhält, neue Entscheidungen zu treffen. Vielleicht möchte jemand umkehren zu Jesus, das erste Mal oder wieder. Vielleicht möchte jemand eine bestimmte Veränderung durch Christus erreichen oder kapitulieren, Es gibt so viele Menschen, auch Christen, die irgendwie sagen, ich bin am Ende. Ich habe keine Hoffnung mehr. Boah, dann gib doch auf und wende deine Hoffnung wieder an Jesus. Okay? Vielleicht Sünde vor ihm bekennen, Rettung erleben, Heilung, Heiligungsschritte gehen. Was auch immer du vielleicht auf dem Herzen hast, gib es ihm, wenn du möchtest. Wenn du nicht so lange stehen kannst, kannst du dich dann während der Lieder auch wieder hinsetzen. Aber ich finde es schön, wenn du eine Entscheidung triffst, wie auch immer die aussieht, dass du das als Zeichen für Gott und für die Geschwister sichtbar tust, diese Entscheidung zu treffen. Amen.